PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen bei der 8. Folge von TheoQuest. Und nach wie vor sitzt mir gegenüber
Elaine Rudolphi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin. Und mir sitzt gegenüber
Markus Bartelt, Host von diesem Podcast und derjenige, der die Fragen stellt. Diesmal wieder endlich.
Okay, ich freue mich drauf.
Nein, wir haben ein schönes Thema ausgesucht. Nämlich das Thema Rituale mit dem Hintergrund oder Hintergedanken, dass natürlich Kirche, katholische Kirche insbesondere, sehr stark von Ritualen lebt und man ja auch fragen kann, geht das eigentlich auch alles ohne Rituale? Doch zuvor sollten wir vielleicht einfach mal klären, was sind das eigentlich Rituale und welche Funktion erfüllen sie?
Also ich würde Rituale definieren als wiederholte Handlungsabläufe, völlig egal ob religiös oder säkular, und sie dienen dazu, mich zu entlasten und mich zu strukturieren. Also ich mache das mal am Beispiel Zähneputzen klar. Ich muss nicht jeden Morgen drüber nachdenken, tue ich das oder tue ich das nicht und wie tue ich das. Also das merkt man spätestens dann, wenn die Lieblingszahnpasta im Drogeriemarkt nicht auffindbar ist. Dann merkt man, ich habe ein Ritual am Laufen und das hat ganz klare Rahmenbedingungen. Die Zahnbürste, die Zahnpasta, die Uhrzeit, also vielleicht nicht Uhrzeit, aber genau dann nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstück oder wie auch immer. Und das entlastet und das strukturiert.
Ich glaube, dass wir sogar sehr viele Alltagsrituale haben.
Ohne Ende.
Ohne, dass wir uns vielleicht immer darüber bewusst sind. Sie helfen zu strukturieren, das sehe ich auch so. Also das Sonntagsfrühstück. Ja, auch das ist ein Ritual, weil da fährt man ja vielleicht auch mehr auf, als man das unter der Woche morgens macht, wenn es schnell gehen muss. Oder es sitzen alle Familienmitglieder beisammen, es gibt irgendwas Besonderes. Eben, es strukturiert, und ich glaube, Rituale geben auch ein Stück weit Sicherheit.
Ja.
Ja, also, natürlich. Weil sie mir einen Rahmen geben, der mir vertraut ist. Das kann auch das früher zumindest mal das Lesen der Morgenzeitung sein, zum Kaffee oder ähnliches. Wir hatten ja schon gesagt,
heute scroll ich mal kurz durch meinen Insta-Feed.
Ja, aber auch das sind ja Rituale, die man dort hat, was man mit seinem Handy zum Beispiel macht. Und Rituale und Aberglauben liegen ja auch, glaube ich, gar nicht unbedingt weit weg auseinander. Also wenn ich jetzt dreimal auf Holz klopfe oder mir Salz über die Schulter schmeiße.
Wann schmeißt man sich Salz über die Schulter?
Wenn was umkippt. Ich glaube, wenn Salz umkippt, musst du dir auch Salz über die Schulter schmeißen. Ich bin nicht im Aberglauben nicht ganz so bewandert. Aber
ich auch nicht.
Also ich weiß nur, dass Glaube und Aberglaube sehr stark zusammenhängen, weil Beispiel Italien als ein sehr katholisches und gläubiges Land hat auf der anderen Seite auch mehr Magier, Wahrsager und ähnliches als irgendein anderes. Also das ist so die Rückversicherung, wenn das eine nicht klappt, habe ich das andere immer noch.
Ja, das ist, glaube ich, diese spannende Kopplung. Wann ist ein Ritual magisch aufgeladen? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Zahnputzen magisch aufgeladen ist, sondern dass ich weiß schlicht und ergreifend, dass mir das den jährlichen Zahnarztbesuch deutlich erleichtert, wenn ich dieses Ritual einhalte. Ne? Aber ganz viele Rituale, die zur Bewältigung von stressigeren Situationen, ich sag mal, sich etabliert haben oder so. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da der Connex, also so die Verbindung zu magischem Gedankengut, nicht weit weg ist.
Hast du in der Seelsorge Rituale oder verwendest du Rituale oder gibst du Rituale als Empfehlung aufgrund von Struktur und Sicherheit weiter?
Ja, also natürlich habe ich eigene Rituale, was mein Beten angeht, was meine Art und Weise, Gottesdienst zu feiern angeht, was meinen Alltag angeht. Also an meiner Tür gibt's noch so ein kleines Weihwasserbecken. Das war früher gang und gäbe, dass man, wenn man das Haus verließ, sich mit dem Kreuz bezeichnet hat. Und wenn man zurückkam, nochmal. Und die Kinder, die zur Schule gingen, ein kleines Kreuzchen auf die Stirn und ähnliches. Und ob ich Rituale empfehle, hängt wesentlich davon ab, was der Mensch braucht, der mir gegenüber sitzt. Aber ja, Rituale haben eine eminent entlastende Form. Ich muss mal nicht drüber nachdenken, wie mache ich das. Das heißt, gerade Menschen, die fragen, wie kann ich beten in stressigen Zeiten, in angefochtenen Zeiten, in großen Zweifel, dann denke ich mir zum einen immer weniger ist mehr, also lieber einmal 5 Minuten am Tag auf der Bettkante sitzen und in Ruhe atmen und vielleicht ein Kreuzzeichen machen, um zu sagen, Gott, dieser Tag gehört jetzt dir, als zu sagen, okay, und ich nehme jetzt eine Stunde Meditation vor oder Stunde Bibelbetrachtung oder was weiß ich. Also Empfehlungen schon, guckt aber ganz genau drauf, was so ein Mensch dann einfach braucht. Und ich mag schon diese ganzen Rituale, die Glauben erden, also die ihn ganz fest mit dem Alltag verbinden. Also vielleicht auch morgens aufwachen und ein Kreuzzeichen machen, um mich daran zu erinnern, dass ich getauft bin und ein fröhliches Gotteskind, auf das mein Gott aufpassen wird, auf seine Weise. Aber auch solche Sachen, die ererbt sind, zum Beispiel über einem neuen Leibbrot ein Kreuzzeichen zu zeichnen. Um zu sagen, nicht, dass dieses Brot jetzt irgendetwas anderes ist, sondern dass ich dieses Brot verdankt und dass ich es, natürlich kann ich auch selbst Brot backen, aber schon selbst Mehl mahlen scheitert an meiner mangelnden Ausstattung und Getreide anbauen geht in der Großstadt jetzt schon mal gar nicht. Ne? Also, dass ich weiß, dieses Brot verdankt sich einer ganzen Kette von Menschen, die sich darum gemüht haben und ähnliches. Und Dankbarkeit ist für mich eine der Grundhaltungen. Und wenn sie so ein ganz kleines Alltagsritual mir diesen Glaubenssatz verankert mit dem, was ich ganz normal tue, dann finde ich das eine ganz wunderbare Sache.
Ja, jetzt bin ich, also du hast gesagt, sie geben Struktur. Was du gerade geschildert hast, sind Rituale, die man sehr bewusst eingeht. Ja, mhm. Also als Unterbrecher vielleicht im Alltag, dass ich innehalten kann und ähnliches. Aber liegt in Ritualen nicht auch die Gefahr, dass sie ein bisschen sinnentleert werden aufgrund ihrer Formelhaftigkeit? Also ich gehe jetzt mal wieder in meine Kindheitstage zurück. Schlimm ist es. Und ja, also natürlich das Abendgebet vorm Schlafengehen. Mhm. Dass man, am Anfang waren noch die Eltern irgendwie dabei. Irgendwann hieß es, das kannst du jetzt auch selbst machen. Man hat es gemacht, man hat es runtergeleiert. Ja, so, was soll ich jetzt sagen?
Bin ich nicht so gut.
Ja, genau. Und dann Hauptsache schnell gemacht. Man hat's gemacht, Häkchen dahinter und gut ist. Mhm. Ja, oder auch das Tischgebet. Man hat's gemacht, Häkchen dahinter. Aber ist die Gefahr bei Ritualen nicht da, dass die Form irgendwann stärker ist und der Inhalt verloren geht oder wegfällt?
Ja, die Gefahr gibt's. Ich glaube, es ist eine ganz enge Grenze zwischen etwas wird formelhaft und etwas wird leer und demzufolge nicht mehr sinnstiftend für die Person. Ich weiß nicht, ob ich diese Grenze genau beschreiben kann, aber ich denke auch, Rituale, die vordergründig ihre Sinnhaftigkeit verloren haben in einer bestimmten Lebensphase, können mich halten wie Leitplanken. Ich kann auch bei einem Ritual, und ich glaube, das gehört zu Ritual auch zu, ich kann es nie ganz erfassen in seiner Sinntiefe. Das geht für die großen Rituale wie Gottesdienste und Gebet natürlich nochmal deutlicher als für so kleine Alltagsrituale. Also ich glaube, ich kann kein einziges Ritual in seiner ganzen Sinntiefe immer vollständig erfassen. Das ist das eine. Und zum anderen, ich werde auch nicht immer Zugang zu einem Ritual haben. Aber wenn ich weiß, dass es mich durch viele Jahre meines Lebens wirklich getragen hat, also nicht irgendwas. Also ich glaube, wenn ich mein Nachtgebet niemals persönlich mir angeeignet habe, dass es etwas ist, was ich mache, sondern immer nur was, was meine Eltern mit mir gemacht haben und dann gesagt haben, mach mal weiter. Dann ist das schwierig. Wenn ich aber irgendwann mal eine Phase hatte, wo ich mir dieses Form von nachts, abends auf der Bettkante auf den Tag schauen und ihnen Gott anvertrauen, mir wirklich selbst angeeignet habe, dann steckt da auch ein Wert drin, wenn ich das phasenweise mal nicht aktualisieren kann. Dann ist das wie so eine Leitplanke, ja. Die ist dann halt mal da und die erfüllt mich nicht, die macht mich nicht froh, aber sie hilft mir sozusagen nicht in den Straßenkram zu stürzen.
Mhm.
Ja, also selbst wenn ich da nur langscheuer an dieser Leitplanke.
Und die Funken stieben.
Ja, wenn sie stieben, dann habe ich schon wieder was gemerkt. Aber also ich glaube, es gibt diese ganz schmale Grenze. Und ja, ich glaube, man kann Rituale auch verlieren. Das ist, glaube ich, wie mit Glauben auch. Ich bekomme vielleicht was in der Kindheit mit oder in der Schule mit oder in der Jugendgruppe oder in der Erstkommunion-Katechese. Ich habe aber schon auch, ich sage jetzt mal Verpflichtung, also es steht auch schon die Aufgabe im Raum, dass ich mir das nochmal persönlich aneigne. Ja, und schaue, welche Rituale sind denn die, die mir Halt geben. Mhm. Ich kann alles verlieren, wenn ich mich mit meiner Persönlichkeit, die sich ja ändert und die reift und die wächst und die vielleicht auch mal abstürzt, wenn ich sozusagen meine Ritualwelt und meine Glaubenswelt nicht dem anpasse, werde ich sie verlieren. Das ist ganz klar. Also gab ja ganze Generationen, die Stoßgebete geliebt haben ohne Ende. Also Jesus, Maria und Josef. Jesus, hilf. Maria, hilf. Wenn ich das für mich nicht fühlen kann, dann ist irgendwann für mich diese Möglichkeit weg. Und vielleicht muss mein Stoßgebet, wenn das für mich was ist, was mir hilft, sozusagen so am Tag mal oder in einer schwierigen Situation mich mal ganz kurz mit Gott zu connecten, dann muss das vielleicht anders heißen. Vielleicht heißt das heutzutage, Gott, ich kann gerade nicht mehr. Oder, boah, dieser Idiot, kannst du dich um ihn kümmern, Gott? Ich kann gerade nicht, weil ich volle Kanne wütend bin. Ne? Und das ist ja auch eine Form von Stoßgebet. Nur es ist halt nicht mehr Jesus, Maria, Josef, hilf. Also ich glaube, ich muss das wirklich, was an mir an Ritualen überliefert wird oder Rituale, die ich sehe, muss ich mir auch innerlich aneignen. Also von innen her bewohnen und dann dürfen sie auch mal eine Zeit lang nebenher laufen, ohne dass ich da jetzt den ganz großen Sinn sehe. Sie werden mich sozusagen auf einer hoffentlich breiten Spur halten. Also Rituale wollen ja auch nicht eng machen. Also ne, es gibt natürlich immer diese Gefahr, in Ritualismus abzukippen. Das hat dann wieder ganz viel mit dieser Magie zu tun, wenn ich es nicht ganz genau so mache. Also alle Menschen, die eine Zwangserkrankung haben, wissen ganz genau, wie gruselig sowas sein kann. Aber das meine ich nicht mit religiösen und sinnstiftenden Ritualen.
Wobei, also du hast jetzt ja gerade von dem eigenen Umgang gesprochen mit Ritualen. Ich glaube, jede Religion hat Rituale.
Aber natürlich.
Das heißt also, ich brauche Rituale in der, wie du gerade sagtest, Sinnstiftung oder auch der Glaubensstiftung.
Ja, und auch in der Gottesbeziehung, völlig klar.
Würde das denn auch ohne Rituale funktionieren oder sind sie unabdingbar notwendig dafür?
Ist, glaube ich, eine Frage von Persönlichkeit. Also ich glaube, es braucht einfach diese gesunde Mischung zwischen, ich kenne Rituale, in denen ich beheimatet bin, auf die ich zurückgreifen kann. Also ich mache das nochmal am Thema Gebet klar, weil das, glaube ich, am einfachsten ist. Frei beten ist einfach was ganz Wundervolles. Ich rede mit Gott, wie mir die Schnauze gewachsen ist, wie ein Freund mit einem anderen Freund, sagt Ignatius dazu. Also in einer großen Vertrautheit bringe ich mein Leben vor Gott. Das ist super kostbar. Aber man kann es vielleicht nicht immer. Vielleicht bin ich auch abends einfach mal zu müde. Und dann ist es nicht doof, wenn man das Vaterunser auswendig kann. Weil da kann ich sagen, okay, ich reiß mich nochmal ganz kurz. Ich bin nochmal ganz kurz bei dir, Gott. Aber für mehr reicht's heute Abend nicht oder so. Und Ehre sei dem Vater oder so. Also einfach nur irgendwas, was mir hilft, mich ganz kurz mit Gott in Verbindung zu bringen. Aber was ich nicht leisten muss, was ich mir nicht ausdenken muss, wofür ich nicht sozusagen alle Seelenkraft mobilisieren muss. In dem dazwischen wird sich christliches Leben ausbreiten. Und beide Pole, wenn ich nur an einem Pol existiere, also immer nur, ich rappel Gott jetzt die Ohren voll und kann mich auch überhaupt nicht mehr mit der Tradition meiner Gemeinschaft verbinden, ne? Weil Rituale sind ja auch immer gemeinschaftsstiftend. Ne? Ich kann meine persönlichen Rituale haben, die werden sehr individuell sein. Und dann gibt es natürlich die gemeinschaftlichen Rituale, wo man sich über nichts verständigen muss. Also egal, wo ich in der Welt in die Kirche gehe, ich im Zweifelsfall kann nicht den Rosenkranz mitbeten. Ja, ich verstehe eventuell die Sprache nicht, aber ich weiß ganz genau, wie das Ding funktioniert.
Ist das Geheimnis der Ritualhaftigkeit bei der katholischen Kirche? Ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viele Rituale.
Ja, also ich glaube, das sind die großen gemeinschaftsstiftenden Dinge. Das ist das eine. Das zweite Geheimnis ist, glaube ich, auch, dass Rituale immer sinnhaft sind. Also die funktionieren nie nur in unserem Kopf, sondern es ist immer mindestens ein weiterer Sinn dran beteiligt. Also der Tastsinn, wenn ich ein Kreuzzeichen schlage. Oder meine Nase, wenn beim Magnificat in der Vesper Weihrauch aufgelegt wird. Oder mein Geschmackssinn, wenn wir Eucharistie feiern, also wenn wir das letzte Abendmahl Jesu memorieren und gegenwärtig setzen. Da schmecke ich was. Nicht wirklich viel, okay, das hat was mit der Geschichte unseres eucharistischen Brotes zu tun, aber ich schmecke was. Also ich glaube, Liturgie und Rituale haben immer einen sinnlichen Aspekt. Und das bringt mich sozusagen ins Hier und Jetzt. Also Rituale sind nie losgelöst vom Hier und Jetzt. Während in meinem Kopf kann ja alles sein. Ne? Da kann ich in der Vergangenheit sein, da kann ich in der Zukunft sein, die ich mir vorstelle. Aber ein Ritual erdet mich und bringt mich ins Hier und Jetzt.
Sind Sakramente eine besondere Form von Ritualen? Oder wie siehst du da den Zusammenhang zwischen Sakramenten und den Ritualen eines Gottesdienstes?
Sakramente sind ritualisiert, ja. Eine sehr besondere Form von Ritual.
Inwiefern können Rituale jetzt auch jemanden unterstützen? Nochmal wieder auch in der Seelsorge vom Gebet mal losgelöst. Also bei Krankheit oder eben auch vielleicht in einer Sterbesituation?
Ein bisschen hängt das davon ab, was man gelernt hat im Laufe seines Lebens. Also Krankheit und Sterben sind ja so wahnsinnig existenziell angreifende Prozesse, ja. Also da wird ja mein ganzes Leben in Frage gestellt. Also meine Gesundheit in unterschiedlichem Grade wird angegriffen und wirft mich auf eine Form zurück, in der ich auch verdammt hilflos bin. Also krank sein und sterben zeigen mir ja meine ganze Ohnmacht und Abhängigkeit. Und ob Rituale da greifen, hat was damit zu tun, ob ich sie vorher gelernt habe. Also ob ich mich vorher darin eingeübt habe. Was aber nicht heißt, dass nicht Seelsorge in dem Fall helfen kann. Nur, ich nehme nochmal den Rosenkranz. Wer nie im Leben Rosenkranz gebetet hat und nie im Leben darin Heimat gefunden hat, dem wird das in der Sterbephase auch nichts helfen. Dieser Mensch braucht dann schlicht und ergreifend etwas anderes von der Seelsorgerin oder dem Seelsorger. Aber wer das sein Leben lang gebetet hat, und das kann man zum Beispiel ganz wunderbar bei demenzerkrankten Menschen sehen und spüren, und so kann man mit ihnen seelsorglich unterwegs sein, da muss ich herausfinden, welche Gebete, welche Rituale hat dieser Mensch in sich verankert gehabt, als er noch gesund war? Weil Rituale einfach auch etwas vorbewusstes Wachrufen im Menschen. Und wenn ein Mensch im Rosenkranzgebet während seiner nicht kranken Lebenszeit verankert war, dann lässt sich diese positive Verankerung im Falle einer Demenz durchaus auch wieder sozusagen aktivieren und wachrufen, wenn ich da neben dem Bett sitze und dann einfach Rosenkranz bete. Dann merke ich, der Mensch wird ruhig, das ist ihm vertraut, das ist nicht erschreckend, da kommt nichts Neues, da kommt kein Arzt und will schon wieder was. Das respektiert dann auch einfach das Innenleben oder die Intimsphäre der Menschen. Aber sozusagen in der Situation versuchen, ein Ritual zu installieren, das wird nicht funktionieren.
Ja, es gibt Sicherheit dann ganz einfach.
Genau.
Gibt es denn deiner Meinung nach Rituale in der katholischen Kirche, die aktualisiert gehören? Oder wo man sagt, die sind jetzt so altbacken vielleicht, oder keiner kann mehr nachvollziehen, warum sie durchgeführt werden?
Ja, also ich glaube schon, ich buchstabiere das heute alle am Rosenkranz. Der Rosenkranz ist ja so eine absolut meditative Form des Betens. Also eine Form, wo man auch über Worte nicht nachdenken muss, sondern wo die Worte sozusagen einen Raum des Schweigens und des Betens aufmachen. Ganz viele Menschen sagen dazu negativ geplappert. Ja, aber genau das ist es. Weil ich nicht drüber nachdenken muss über diese Worte, wird ein Raum eröffnet. Nur anscheinend, und man sieht das ja an den aussterbenden Rosenkranzgruppen in den Pfarreien oder Jugendlichen, kann man das auch gar nicht vermitteln. Das heißt, das ist zum Beispiel die Frage, was wäre denn jetzt eine Gebetsform, die genau das mit uns und für uns tut, nämlich diesen Raum zu öffnen, wo ich keine eigenen Worte brauche. Und ich glaube, wir können das zum Beispiel beobachten. Also Tese macht das zum Beispiel ganz super. Die machen das über Gesänge. Ist aber dieselbe, in Anführungszeichen, Methode, ja. Also, weil etwas immer und immer wieder wiederholt wird, so dass ich nicht drüber nachdenken muss, eröffne ich diesen Raum. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo man schauen muss, welche Rituale. Und ich glaube auch diese ganzen Alltagsrituale, von denen ich vorher gesprochen habe. Also ein Laib Brot segnen. Wie gehe ich zur Tür raus? Wie wache ich morgens auf? Wie gehe ich damit um, wenn man in Gemeinschaft ist oder auch alleine ist? Wie gehe ich abends ins Bett? Da ist es schon wert, drüber nachzudenken, was sind denn gute Weisen, das rituell zu begleiten? Weil, wie gesagt, also komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, kann noch jeder meiner Generation, glaube ich, beten. Schafft aber aktuell, glaube ich, keine Verbindung mehr zu unserer Art und Weise zu essen. Mhm. Ja. Und da zu fragen und zu gucken, was passt denn? Und auf der anderen Seite, es ist ja auch beliebt. Also ich begleite ja Ferienfreizeiten und die haben zum Teil ganz eigene Rituale vorm Essen, die aber auch meaningful sind, also die voll von Sinn sind für genau diese Gruppe. Und natürlich was mit der Gruppenidentität zu haben und mit der Ferienfreizeittradition und so weiter. Ja. Aber das sind die Punkte. Also ich glaube, immer da, wo Glaube ganz konkreten Alltag berührt, lohnt es sich drüber nachzudenken, welche Rituale wir brauchen.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wir hatten ja in der letzten Folge über Marketing gesprochen. Gibt es, die ist zweigeteilt, meinst du, dass die Rituale oder welche Rituale könnten helfen, Menschen, die sich vielleicht von der Kirche entfernt haben, wieder zur Kirche zurückzubringen? Beziehungsweise zweiter Teil der Frage, ist vielleicht dieses stark Ritualhafte auch ein eben nicht niederschwellig, sondern ein hochschwelliges Angebot? Das heißt, selbst wenn ich mich dafür interessiere und ich komme in diese ritualisierte Welt hinein, dass ich schwerer einen Zugang dazu finde. Also sozusagen, welche Rituale können uns helfen, uns offen zu zeigen oder zu öffnen und attraktiv zu sein? Und sind manche Rituale nicht vielleicht, führen sie nicht dazu, dass man das als ein Geheimbund wahrnimmt?
Also ich glaube, gerade unsere Liturgien sind so hoch kodifiziert, dass wir gut drüber nachdenken müssen, was bieten wir Suchenden an liturgischen Vollzügen an und Gebetsvollzügen an. Welche Formen können wir da finden, wo sich niemand beschämt fühlt, wenn er da sitzt und denkt, ich verstehe hier überhaupt gar nichts. Ich verstehe weder das Aufstehen, noch das Hinsetzen, noch das Niederknien, noch die Antworten, noch nichts. Also ich glaube, da muss man gut schauen, welche Angebote es für suchende Menschen gibt. Und welches Angebot da ist und was wir dringendst erweitern sollten, ist offene Kirchen und Kerzen anzünden. Weil eine Kerze anzuzünden in einem Raum, der der Stille und der Sammlung gewidmet ist, ist unschlagbar. Weil jeder Mensch versteht, immer noch intuitiv, obwohl wir schon so lange elektrisches Licht haben, das Symbol einer Wachskerze, die leuchtet, deren Flamme lebendig ist und deren Wachs sich verzehrt. Also Leute, Kirchen aufmachen und Kerzen, richtige Kerzen und nicht so elektronisches Anknüpfzeug wie in Italien mit Zeitschaltuhr und auch möglichst nicht diese rußfreien Kerzen, die nicht runterbrennen. Also eine Kerze muss runterbrennen. Die Sicherungsmaßnahmen, die wir dafür brauchen, müssen wir halt schaffen. Und dass es dann Ruß anwenden gibt, heißt ja einfach nur, dass da Leben ist, dass da Menschen kommen. Also Kirchen auf und Kerzen hin.
Wunderbar. Ein schönes Schlusswort.
Ja, gerne.
Zum Thema Rituale. Herzlichen Dank für die super tollen Antworten. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge.
Oh, und worüber reden wir da?
Da reden wir über einen Begriff, den ich mal wieder gefunden habe, den du mir erklären darfst. Und das sind die anonymen Christen.
Okay.
Das erinnert mich
jetzt. Ich bin geoutet.
Ja, das erinnert mich an anonyme Alkoholiker. Aber ob das so zusammenhängt, das sehen wir dann.
Das klären wir später.
In der nächsten Folge.
Bis denn.
Theoquest. Auf der Suche nach dem Glauben.